Wir sind in Lukas 9. Ich möchte noch einmal den Vers 26 lesen. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Und auch nochmals die eindrückliche, ganz ähnliche Stelle dazu, einige Seiten weiter hinten in Lukas 12. Dort lese ich vom Vers 7 an. Da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern und er sagt es heute, hier und jetzt zu uns, die wir seine Kinder sind. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und noch Vers 11 und 12. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Das ist der Gegenpol zu dem Gebot, wir sollen ihn bekennen. Wir sollen Christus nicht verleugnen. Wir sollen uns nicht seiner schämen. Und dann leitet er das ein mit dem Aufruf, fürchtet euch nicht, euch zu bekennen. Und er leitet es aus mit dem gleichen Aufruf. Fürchtet euch nicht, was ihr dann sagen sollt. Viele Tausende von Geschwistern, die uns vorausgegangen sind, haben, können das bezeugen, dass das stimmt. Dass ihr Herr sie nie hat sitzen lassen, wenn sie sich zu ihm bekennt haben. Ich habe so in Anführungsstrichen zufälligerweise ein Zeugnis, ein eindrückliches Zeugnis gesehen von einem Bruder Friesen. Das war in den 1920er Jahren in der Gegend von Novosibirsk. Und wir wissen, was das für eine Zeit war, 1920er Jahren. Da wurde diese Schreckensherrschaft von Lenin aufgerichtet über diesem schon vorher so gebeutelten riesigen Land Russland. Diese Schreckensherrschaft, wir wissen ja, dass, man weiß es eben nicht so genau, aber das ist Gegenstand von historischer Forschung. Was hat der Kommunismus eigentlich wirklich angerichtet? Und man geht davon aus, dass unter Lenins Schreckensherrschaft mindestens 50 Millionen direkt durch die Philosophie umgebracht wurden. Und unter Stalin mindestens 60 Millionen. Und unter Mao mindestens 70 Millionen. Einfach umgebracht wegen der Philosophie. Weil man eine bessere Menschheit schaffen wollte. Stellen wir uns das vor. Und das war ja das große Thema, als Lenin an die Macht kam, als die kommunistische Partei an die Macht kam, das große Thema war, wir wollen die erste menschliche Gesellschaft sein, die Gott abgeschafft hat. Die alle Religionen ausgerottet hat. Das war das, die Motivation. Das war natürlich von Grund auf satanisch. Und da war dieser Bruder Friesen in Novosibirsk, in der Umgebung, in einem deutschen Dorf. Da war er Lehrer und gleichzeitig auch Prediger. Und die Menschen erfuhren sofort diesen Machtwechsel. Und da wurden die Spitzel überall ausgesendet. Und überall wurden Scharfrichter eingesetzt von der Partei, die zu beurteilen hätten, ob die Leute sich daran hielten, an eine gottlose Gesellschaft, an eine ausgerottete Religion. Und da kamen sie, die Geschwister dort, natürlich sofort in Konflikt. Und er war der Älteste und der Prediger der Gemeinde und es ging natürlich als erstes auf ihn. Und so wurde er gerufen zu diesem Scharfrichter, da waren ganz viele Leute und er hat ihn gefragt, was er denn da glaubt und was er eigentlich meint, was er zu predigen und so weiter über Gott. Und er hat in schlichten Worten Zeugnis gegeben. Und dieser Mensch hat immer mehr Leute herausgeschickt. Er hat die Telefone und so weiter befohlen, dass man die abstellt, dass niemand mehr zuhört. Am Schluss war er alleine mit diesem Bruder und sagt ihm, erzählen Sie weiter. Und Bruder Friesen hat einfach über die Liebe Gottes geredet. Über die Größe Gottes. Und so 2 oder 3 Stunden diesem Mann Zeugnis gegeben, dem Scharfrichter. Und am Schluss hat er gesagt, ich wollte sie einkerken. Aber ich sorge dafür, dass niemand ihnen ein Leid zufügt. Gehen Sie nach Hause zu ihren Kindern und Großkindern. Und er ging nach Hause und konnten weiterleben eine kurze Zeit. Er ist ein paar Jahre später verstorben dann. Aber das Zeugnis war gar nicht über ihn, sondern es war über seinen Sohn, Philipp Friesen. Das Zeugnis hat der Großsohn gegeben in einem Video. Was dann der Philipp Friesen, der war so beeindruckt, hat seinem Vater auf dem Sterbebett noch gesagt oder geschrieben, weißt du, dein Leben mit Gott, das will ich weiterführen, mit aller Kraft weiterführen. Und wahrhaftig, er durfte die doppelte Ration sich von dem auch Leiden auf sich nehmen, wie sein Vater das getan hat. Nur zur Illustration, was wir hier lesen, was der Herr Jesus sagt. Sorgt euch nicht, wenn sie euch vor Obrigkeiten bringen. Bekennt euch zu mir, zu meinem Namen. Es lohnt sich so sehr, zum Herrn Jesus zu bekennen. Ich möchte auch noch einmal, wir haben das letzte Mal nur kurz das noch gelesen, die eindrückliche Stelle im 2. Thessalonicher Brief, aufschlagen. Eine sehr bemerkenswerte Stelle, 2. Thessalonicher 1, Vers 7, wo wir gesehen haben, wie die Vorzeichen sich einmal drehen werden. Jetzt fühlen sich die Menschen, wenn sie Gott verhöhnen, ablehnen, sie fühlen sich in Sicherheit und sie bedrohen diese, verhöhnen diese, die sich zum Herrn bekennen. Das wird auch uns zunehmend so gehen. Aber es wird einmal anders sein. Vers 7. Euch aber, die ihr jetzt bedrängt werdet, wird Gott einmal vergelten mit Ruhe. Mit Ruhe, gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird. Verstehen wir den Gedanken hier? Da wird Ruhe, gemeint ist eine innere Ruhe im Herzen, ein Frieden im Herzen, wird gegenübergestellt mit jemandem, der unter größter Bedrängnis ist. Das wird umgekehrt. Zu diesem Zeitpunkt hier, wenn der Herr Jesus kommt und gemeint ist sein sichtbares, sein zweites Kommen zum Gericht, wo Gott ihn als Richter eingesetzt hat. Wohl denen, die in dem Moment Ruhe und Frieden haben innerlich. Und wehe denen, deren Richter er sein wird. Und wir werden dabei sein in diesem Moment. Wir dürfen mit Christus dann kommen auf diese Erde, wenn er kommt. Und wir werden Ruhe haben, Frieden mit diesem Gott aller Götter, mit diesem Richter über alle Toten und Lebendigen. Aber wehe denen, an denen er Vergeltung üben wird, an denen, die Gott nicht anerkennen, Vers 8, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Das sind die heutigen modernen Christen angesprochen. Wehe ihnen, wehe ihnen. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Und zwar an jenem Tag, wenn er kommen wird. Und jetzt ist erstaunlich, was wir da lesen. An dem Tag, wo er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen. Und bewundert in denen, die glauben. Verstehen wir, was da ausgedrückt wird? Die Herrlichkeit, wenn der Herr Jesus kommt, sichtbar auf dieser Erde, wird unbeschreiblich sein. Und die Herrlichkeit oder ein wesentlicher Teil dieser Herrlichkeit wird sichtbar sein in den Heiligen, in den Gläubigen. Versteht ihr? In einem Bruder Friesen oder in seinem Sohn Philipp, der als nichts galt. Als nichts. Und das, was die Welt an Herrlichkeit, göttlicher Herrlichkeit sehen wird, wird in diesen Geschwistern sichtbar werden. Ist das nicht gewaltig? Es ist unfassbar. Es lohnt sich, so viel wie möglich den Herrn Jesus zu bekennen. Es lohnt sich, nicht nur mit unseren Worten, aber mit unserem ganzen Leben, den Herrn Jesus zu bekennen. Wir haben jetzt vielleicht Unruhe dadurch, immer mehr sogar Unruhe. Aber hier werden wir eine unbeschreibliche Ruhe haben. Ich lese weiter im Lukas 9, Vers 27. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Ein schwieriger Vers, nicht wahr? Vielleicht auf den ersten Blick. Und doch so logisch und so gut nachzuvollziehen und so lehrreich. Wir lernen wieder so etwas Wichtiges über das Reich Gottes. Dieser Vers sagt nämlich aus, wann das Reich Gottes sichtbar sein wird. Wir lesen wieder einige Seiten weiter hinten im Lukas-Evangelium noch dazu, Kapitel 17, Vers 20 und 21. Und da merken wir, wie diese Frage die Menschen beschäftigt hat. Ja, wann und wie kommt dann das Reich, das Tausende von Stellen fast im Alten Testament ankündigen, das Hunderte von Jahren schon angekündigt wurde, das Reich Gottes auf dieser Erde. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten, sehen könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier, oder siehe, es ist wirklich gemeint, siehe, sehen mit den Augen, siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wann wird das Reich Gottes sichtbar gekommen sein? Das erklärt uns der nächste Abschnitt, ab Vers 28 dann, dieser Bericht über die Verklärung Jesu. Und daran erkennen wir, dass es erst dann der Fall sein wird, dass das Reich Gottes sichtbar ist, wenn er sichtbar als der Verklärte, der Verherrlichte, König und Herr aller Herren sein wird. Dann wird das Reich Gottes sichtbar sein. Und darum hat er den Pharisäern auch geantwortet, man wird es sich nicht entwickeln sehen und kommen sehen, das Reich. Und ich sage euch, es ist jetzt schon mitten unter euch, aber sie sehen es noch nicht. Es war mitten unter ihnen, weil der Herr Jesus, der König dieses Reiches, mitten unten ihm war. Aber er war noch nicht der Verherrlichte. Darum haben sie es nicht gesehen. Aber ganz anders hier jetzt. Da verheißt, oder sagt der Herr Jesus, hier wo wir jetzt sind, da sind einige, die werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Und dann im nächsten Abschnitt erfüllt es sich. Drei Jünger durften das Reich Gottes, nämlich Christus in seiner Verherrlichung, mit ihren eigenen Augen sehen, bevor sie dann den Tod geschmeckt haben. Es ging nicht mehr so viele Jahre, zum Beispiel für den Jakobus. Da durfte er seinen Herrn verherrlichen. Herodes Agrippa hat ihn umgebracht. Aber es hat sich erfüllt. Er hat das Reich Gottes schon gesehen. Keine anderen Menschen bisher durften das Reich Gottes sehen, den verherrlichten Herrn, als diese drei Jünger. Ich lese weiter in Vers 28. Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Vielleicht lese ich doch gerade den ganzen Abschnitt. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichtes anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war. Und sie schwiegen und sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Bei Markus und Matthäus steht hier, wenn dieses Ereignis geschildert wird, er nahm sie mit auf einen hohen Berg. Was sind denn die möglichen Berge? Der Name wird nicht genannt des Berges. Wir wissen es nicht genau. Es gibt Vermutungen und wir können ziemlich sicher sein, aber in Frage käme zum Beispiel, ein guter Kandidat wäre ganz sicher der Karmel, der Berg Karmel. Ein dort am Rande zum Mittelmeer in der Jezreel-Ebene, weit sichtbarer, breiter Hügelzug. Warum käme er sehr wohl in Frage als Kandidat für dieses Ereignis? Gerade auch wegen Elia, nicht wahr? Der Karmel, das war der Berg von Elia und Elisa. Und doch gibt es noch andere Möglichkeiten. Der Berg Tabor. Tabor, ziemlich in der Nähe von Nazareth, dort auch am Rand der Jezreel-Ebene. Auch ein weit herum sichtbarer Gupf, so ein richtiger Hügelgupf, weit herum sichtbar, 560 Meter oder so, wenn man von 0 Meter steht, ein recht sichtbarer Berg, Karmel auch übrigens so, etwa so hoch. Und gerade dort gibt es ja fast eine Unzahl von Verklärungskirchen heute auf dem Berg Tabor. Schon durch alle Jahrhunderte hindurch wurden Kirchen gebaut, weil man dachte, ja, das ist war der Berg der Verklärung. Und der dritte Kandidat ist natürlich auch der Hermon, dieser sehr hohe Berg dort im Libanon-Anti-Libanon-Gebirgszug, 2800 Meter hoch und oft weiß leuchtend schneebedeckt. Es scheint vielen Bibelauslegern das Naheliegendste, dass hier der Berg Hermon tatsächlich gemeint war, weil am Fuß dieses gewaltigen Massivs, da liegt auch Caesarea Philippi, nicht zu verwechseln mit dem Caesarea vom Cornelius am Mittelmeer. Und es wird uns in Matthäus und Markus berichtet, kurz vor diesem Ereignis, dass er dort in den Dörfern um Caesarea Philippi herum war. Und darum scheint doch das der wahrscheinlichste Berg zu sein, der Verklärung der Berg Hermon. Ein hoher, hoher Berg mit 2800 Metern in dieser Gegend. Ja, interessant, dass diese drei Berge kommen häufig vor im Alten Testament mit Namen. Im Neuen Testament lesen wir nicht ein einziges Mal einen dieser Namen. Und jetzt steht da, es geschah aber ungefähr 8 Tage. Eine mögliche Erklärung für dieses ungefähr, weil der Geist Gottes ist immer ganz präzise, wenn er das Wort Gottes formuliert. Warum steht hier ungefähr? Weil, und das spricht auch wieder für den Berg Hermon, weil von fast 0 Metern, oder vielleicht sind die Hügel dort etwas höher schon, auf 2800 Meter zu steigen. Das macht man nicht einfach so in 2 Stunden. Nach genau 8 Tagen nahm er sie und stieg auf den Berg. Ich bin mir sicher, sie brauchten mehr als diesen 8. Tag. Drum steht hier auch ungefähr. Vielleicht starteten sie am 8. Tag und waren am 9., vielleicht erst am 10. Tag oben. Wir sehen, wie präzis der Geist Gottes ist. Überlegen wir noch einmal, was für ein Vorrecht diese drei Jünger hatten, Petrus, Johannes und Jakobus, dass der Herr sie auserwählte und mitnahm. Er wusste auch ihre Zukunft. Und es war auch eine Vorbereitung für diese drei wichtigen Apostel für ihr zukünftiges Leben. Aber auch, was für ein gewaltiges Vorrecht für diesen Berg, was dort geschehen ist. Wo vorher, über Jahrhunderte, das wissen wir auch, ein wichtiger Ort für den Baalsdienst war, auch auf Tabor natürlich, auch auf dem Karmel, wo die Kanaaniter ihren Götzen geopfert hatten. Aber nicht nur die Kanaaniter, die Israeliten haben es ihnen ja nachgemacht nachher. Und auf diesem Berg durfte dieses Ereignis stattfinden, wo wie vorausgenommen Jesus, Gottes Sohn, verherrlicht in seinem Verherrlichungsleib sichtbar, sich sehen ließ von sterblichen Menschen. Wirklich ein gewaltiges Ereignis. Vers 29 steht, er wurde, also auch wieder in Matthäus und Markus, in den Parallelberichten steht, er wurde vor ihnen verklärt oder verwandelt, umgestaltet, vor ihren Augen, also in den Zustand der Verherrlichung verwandelt. Das griechische Wort metamorphoo, verwandeln oder verwandelt werden im Passiv, kommt nur viermal vor im Neuen Testament. Die in den Berichten, Markus und Matthäus eben, dann in Römer 12, 2, kennen wir so gut den Vers, wir wollen ihn trotzdem aufschlagen. Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Oder seid nicht, werdet nicht gleichförmig wie diese Welt, sondern lasst euch verwandeln. Metamorphoo. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ein Blankoscheck, dass wir Gottes Willen in jedem Moment unseres Lebens erfahren, wissen können. Durch das, dass wir verwandelt werden, da muss geistlich viel geschehen in uns. Und es ist ein lebenslanger Prozess. Aber wir dürfen uns verwandeln lassen. Wir kennen alle die Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Was für eine gewaltige Veränderung. Und diese Veränderung ist noch viel, viel größer. Diese Metamorphose, die mit uns als seinen Kindern passieren soll. Und die vierte Stelle reicht die Zeit nicht, aber wir kennen sie auch gut. 2. Korinther 3, Vers 18. Wo beschrieben wird, dass jetzt mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen können. Wir heute als seine Kinder im Neuen Testament. Die Herrlichkeit des Herrn anschauen können und so uns verwandeln lassen, verwandelt werden durch das Anschauen seines Bildes. Wie in einem Spiegel, dem Wort Gottes nämlich. Verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Was für ein herrliches Wort, Metamorpho. Was für eine geistliche Realität für uns. Und das war das, was mit dem Herrn Jesus passierte. Er wurde total verwandelt. Sie haben ihn noch erkannt, aber es änderte sich sein Aussehen gewaltig. Und wir könnten jetzt ja auch in Daniel nachlesen, wie der verherrlichte Herr ausgesehen hat. Oder in Offenbarung 1 aussehen, wie Johannes ihn gesehen hat auf der Insel. Ja, ich lese weiter in Vers 30 und 31. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Mose, stellvertretend für alle verstorbenen Gläubigen. Und Elia, stellvertretend für einmal alle entrückten Gläubigen. Das könnten wir uns gut vorstellen, dass sie diese Gruppen vertreten. Und wenn wir denken, was von Mose gesagt wird, verstehen wir gut, dass er zu denen gehörte, die mit Christus erschienen. 5. Mose 34 lese ich, die letzten drei Verse. Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht, in all den Zeichen und Wundern, zu denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie im Land Ägypten tun sollte, an dem Pharao und an allen seinen Knechten und an seinem ganzen Land. Und in all den gewaltigen Handlungen und all den großen und furchtgebietenden Taten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel. Heilsgeschichtlich überaus wichtiger Zeitpunkt, was da geschehen ist in Ägypten. Warum? Ägypten ist das Symbol schlechthin für den Fürsten dieser Welt, für sein Reich, für die Welt, von der wir auch am Mittwoch gesprochen hatten. Für das ganze System Satans, zu dem er die ganze Menschheit in die Sünde gezogen hat. Und dort hat Gott seine Macht erwiesen durch seinen Knecht Mose. Und genau so wird es wieder sein, wenn er eben wiederkommt, sichtbar auf diese Erde. Und diese Erde in Besitz nimmt, denn es ist seine Erde. Es war nur für eine bestimmte Zeit dem Satan sein Stern, wo er verbannt war nach seiner Rebellion. Aber diese Zeit geht sehr bald zu Ende. Und dann wird Christus diese Erde wieder in seinen rechtmäßigen Besitz nehmen. Und hier regieren. Verstehen wir den heilsgeschichtlichen, wichtigen Zusammenhang? Und darum ist Mose mit erschienen. Hier. Und dann Elia. Wir könnten viel über Elia auch sagen, seine Wichtigkeit, wie er aufgefahren ist in dem feurigen Wagen. Und Elisa hat gesagt, siehe, der Wagen Israels, der Vater Israels und der Wagen Israels, wie er entrückt wurde. Und was über ihn gesagt wird, viel später, einige Jahrhunderte später, im letzten Prophet des Alten Testamentes über Elia spricht ja Maleachi. Maleachi 3, Vers 23 und 24. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Ein geheimnisvoller Vers, wir könnten viel Zeit damit verbringen, wir haben sie heute nicht. Aber Elia wird angekündigt, er wird dem König aller Könige vorausgehen. Das sagt uns Maleachi im Vers, im Kapitel 3, im ersten Vers. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird er zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht. hat sich bereits einmal erfüllt, aber die volle Erfüllung steht noch aus. Plötzlich war dieser 12-jährige Herr Sohn Gottes im Tempel, den sie eigentlich suchten. Und die allerwenigsten haben ihn erkannt. Schon mit als Baby war er im Tempel, den sie eigentlich suchten. Und die allerwenigsten haben ihn erkannt. Und plötzlich wird er wieder dastehen. In seinem Tempel, auf seinem Tempelberg, den sie suchten, mit verschlossenen Augen. Aber vorher wird Elia kommen. Und Elia ist wiedergekommen, in der Person des Johannes des Täufers, wie der Herr Jesus uns das selber auslegt. Aber er ist auch hier gekommen, auf den Berg der Verklärung, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Darum war es Elia, Mose und Elia, die mit Jesus hier erschienen. Und sie waren verherrlicht. Auch wenn sie noch nicht überkleidet waren mit dem ewigen Herrlichkeitsleib. Denn die Schrift sagt uns, dass niemand den anderen zuvorkommt darin, im Überkleidetwerden mit dem ewigen Herrlichkeitsleib. Auch bei der Entrückung, diejenigen, die entrückt werden, werden denen in den Gräben, unseren Brüdern, die ihr Leben hingelegt haben für Christus in den letzten 2000 Jahren, nicht zuvorkommen. Sie werden zuerst aus den Gräben verwandelt aufsteigen und wir mit ihnen zusammen in einem Augenblick, um für immer zusammengefügt zu werden mit unserem Bräutigam. Übrigens, diese Verwandlung gemäß der Schrift der alttestamentlichen Gläubigen passiert noch an einem etwas anderen Moment, nämlich gemäß dem Propheten Daniel am Ende der großen Trübsalszeit, dieser Drangsal Jakobs, schreibt er im Kapitel 12 am Anfang. Dann werden die Heiligen auferstehen, so gewaltig leuchten mehr als alle Himmelskörper. Also, wir sehen, wie der Herr etwas unterschiedlichen Plan hat mit seinem alttestamentlichen Volk und mit seinem neutestamentlichen Volk. Er weiß, warum. Wir können es nur aus seiner Schrift herauslesen. Und weiter bemerkenswert hier ja in diesem Bericht ist, dass Mose und Elia, sie waren zu erkennen. Sie waren zu identifizieren. Und so werden auch wir einander erkennen. In der Verwandlung, in dem Herrlichkeitsleib. Wir werden einander erkennen. Und sie redeten zusammen mit Christus über ein Thema. Über ein Thema. Über was redeten sie denn? Über das wichtigste Ereignis der ganzen Menschheitsgeschichte. Das wichtigste Ereignis, das so kurz bevorstand. Wie er, der Sohn Gottes, der fleischgewordene Gott, wie er ausziehen sollte aus seinem irdischen Fleisch, dann in Jerusalem. Darum steht hier, sie redeten über seinen Ausgang oder Auszug, Exodus. Und das sagt uns doch, dass der Tod auch für uns Gläubige nicht das Ende ist. Und nicht irgendwie der Raub unseres Lebens ist. Nein, es ist der Ausgang aus dem Tal der Tränen. Und es ist der Eingang in die Herrlichkeit. Was für ein gewaltiger Moment, dieser leibliche Tod für uns Gläubige. Was für ein schrecklicher Moment für die Verlorenen. Was für ein schrecklicher Moment vor wenigen Tagen für den Malcolm Young. Für den Malcolm Young. Lieder von AC/DC. Es hat sich jetzt bewahrheitet. Er ist jetzt dort angekommen, wo er gesungen hat. Ich bin auf dem Autobahn in die Hölle. On a highway to hell. Dieser Hit über viele Wochen. Versteht ihr? Jetzt weiß er, was das bedeutet. Wie schrecklich und wie anders ist es für uns, der Tod, der Ausgang aus dem Tal der Tränen in die Herrlichkeit und Gegenwart Jesu Christi. Vers 32. Petrus aber und seine Gefährten waren übermannt vom Schlaf. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Sind wir nicht zu schnell mit unserem inneren Urteil hier über Petrus und Jakobus und Johannes, dass sie in diesem Moment übermannt waren vom Schlaf? Wir haben keine Vorstellung, was die Gegenwart des Herrn Jesus auf sterbliche Menschen, wie das sich das auswirken konnte. Wenn wir denken, wie es dem viel geliebten Mann Gottes Daniel erging, wenn wir dort lesen, auch Kapitel 8, Kapitel 10, wo er bei sich schreibt, als er dem Herrn begegnete, es blieb keine Kraft in mir. Ich sank ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Und der Engel, welcher der Herr Jesus selber war, kam und legte die Hand auf ihn, dass er mit der wieder neue Kraft hatte und überhaupt aufstehen konnte. Das könnte ganz eine ähnliche Wirkung hier gewesen sein auf die drei Jünger. Nur, dass wir nicht zu schnell sind in unserem Urteil. Vielleicht sogar auch dort im Garten Gethsemane. Dass sie nicht mit dem Herrn wachen konnten. Sie waren noch im Fleisch. Sie hatten die Kraft in dieser bezeichnenden Stunde auch wieder der Weltgeschichte, wo der Herr rang im Gethsemane. Und sie schliefen. Das war, wir wissen nicht, wie das war, dort zu sein. Also es ist sicher gut, wenn wir nicht gleich ihnen Vorwürfe machen. Und dann diese Aussage, als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit. Es erfüllte sich hier das, was Psalm 17 voraussagte. Psalm 17, Vers 15. Diese gewaltige Zusage, diese Gewissheit von David, die er hier ausspricht. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Und das Wort könnte man auch übersetzen mit auferstehe. An deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Genau das hatten die Jünger hier erlebt. Sie kamen wieder zu Kräften, sie erwachten und sie sahen seine Herrlichkeit. Was für ein gewaltiger Moment muss das gewesen sein. Wie der Eindruck, dass auf sterbliche Menschen das gehabt hat, das können wir uns nicht vorstellen. 33. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine, Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Wie recht hatte doch Petrus. Es ist gut, dass wir hier sind. Tönt es auch so in deinem Innern immer wieder, wenn du in der Gemeinschaft bist mit dem Herrn Jesus, in der Gemeinschaft mit den Geschwistern in der Gemeinde. Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Drei Hütten wollte Petrus bauen. Es passt ja schon so schön zu diesem herrlichen Petrus. Er wollte sogleich drei Hütten bauen. Stellen wir uns das vor. Für den verherrlichten Herrn aller Herren, für den verherrlichten Elia und Mose wollte er drei Hütten bauen. Auf dem Hermon, da ist weit und breit kein Bauholz und nichts. Aber eben, er wusste nicht, was er sagte, weil irgendwie fehlten ihm noch die geistlichen Augen, um das wirklich einzuordnen. Aber ich bin sicher, er meinte es gut. Auf diesem Berg, da kann jederzeit ein gewaltiges Gewitter losbrechen. Lass uns Hütten bauen und da bleiben. Und tatsächlich, dann kam sie, diese Wolke. Und die muss so was von eindrücklich gewesen sein. Und sie fürchteten sich zu Tode. Wir können auch das sehr gut verstehen, wenn wir jetzt noch die Zeit hätten und im 2. Mose 24 die Parallelschilderung lesen würde. Wie das war, als die Wolke auf dem Berg Sinai erschien. Und das Feuer Gottes alles zu verzehren droht. Kein Wunder fürchteten sie sich zu Tode. Und dann kam die Stimme aus den Wolken. Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Auf ihn sollt ihr hören. Was heißt das zu Deutsch? Das heißt nichts anderes als ihm sollt ihr gehorchen. Auf ihn hören heißt nichts anderes als ihm sollt ihr gehorchen. Wer mein Wort hört und es tut, der ist es, der mich liebt. Wie gut tun wir daran, auf diese Stimme zu hören, die Jünger hier hörten. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, heißt es in den Parallelberichten noch. Auf ihn sollt ihr hören. Vers 36. Und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war. Und sie schwiegen und sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Oder Matthäus sagt, und sie sahen niemand als Jesus allein. Das Erlebte war so unbeschreiblich, so unaussprechlich. Stellen wir uns vor, dass selbst ein Petrus nicht gleich davon sprach. Schon erstaunlich. Selbst ein Petrus, erst als der Herr auferstanden war, reden sie davon. Lesen wir an einer anderen Stelle. Und Petrus schreibt es sogar in seinem zweiten Brief darüber. Ich lese noch zum Schluss Vers 37 und 38. Es begab sich aber am folgenden Tag, als sie den Berg hinunterstiegen, dass ihm eine große Menge entgegenkam. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief und sprach, Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn an, denn er ist mein einziger. Eben waren sie noch in dieser Herrlichkeit und wollten Wohnung nehmen, Hütten bauen in dieser Herrlichkeit. Aber es hieß zurück, zurück ins Tal, zurück in das Tal der Tränen. Ihr Weg war noch nicht vollendet. Wisst ihr, das zeigt uns auch, wie unser Herr mit uns handelt, wie er mit uns umgeht, wie fürsorglich und treu er ist mit uns, dass er uns in diesem Leben immer wieder solche Inseln der Freude schenkt. Das ist wahr, das ist eine Realität. Sonst hört eben auch dieses Zeugnis von Philipp Friesen, vom Sohn, von diesem Vater, der dann vom Scharfrichter nach Hause geschannt war, der kurze Zeit darauf starb. Und sein Sohn Philipp hat gesagt, ich will in den Fußstapfen meines Vaters gehen. Und er war unter anderem fast ein Jahr in einem stalinistischen, da war dann schon Stalin an der Macht, in einem stalinistischen Arbeitslager der Philipp Friesen mit 6 Kindern zu Hause. Und der älteste Sohn, 13, 14-jährig, im Dorf waren keine Männer mehr. Alle gläubigen Männer waren weggeräumt. Und die Kinder schufteten die ganze Arbeit. Und dieser 13, 14-jährige, der älteste Bruder von dem Bruder Friesen, der das Zeugnis gibt, er hat so geschuftet. Er hat sich den ganzen Rücken kaputt gemacht als 13, 14-jährige. Dann wollte man ihn in ein Gipsbett legen zum Heilen und sie hatten nichts zu essen, nur Kartoffeln. Und er hatte eine Lungenentzündung und starb daran. Und sein Vater in diesem Gefangenenarbeitslager. Und da wurde er fast ein Jahr, Nacht für Nacht herausgeholt und von den Scharfrichtern verhört, im Schlaf gestört, Nacht für Nacht, Monat um Monat. Verhört und gequält. Und er hat gesagt, ich hatte so Angst, den Verstand zu verlieren. Und er hat diesen Leuten, die ihn verhörten, gesagt, wenn ich den Verstand verliere, dann müsst ihr wissen, dass auch dann ich noch einfach das Kreuz Jesu umklammern werde. Ich weiß nicht, was ich dann sage. Ich höre nicht auf, das Kreuz Jesu zu umklammern. Und er hat gebetet, Herr, lass mich auch dann mit aller Kraft dein Kreuz umklammern. Er wurde dann auch wieder freigelassen, hat noch vieles anderes erlebt. Aber er hat dann gesagt, dass nie mehr in seinem restlichen Leben war Gott persönlich ihm derart nahe. Derart nahe, wie in diesen Monaten. Nie mehr hat er die Gegenwart Gottes gefühlt, gespürt, gemerkt, gehabt, wie dann. So ist unser Herr. Er verlässt keinen Gerechten. Er versetzt niemanden, selbst in solchen Situationen. Und hier dieser Mann kommt und sagt, Meister, ich bitte dich, sieh doch hin auf meinen Sohn. Das griechische Wort heißt eigentlich nicht ich bitte, ich flehe dich an. Und dann nicht schaue an, sondern sieh doch hin auf meinen Sohn. Wie wahr ist das? Gott sieht. Gott sieht. Er kennt unseren Herzenszustand, unsere Angst, unsere Verzweiflung, unsere Not. Der Herr sieht. Wisst ihr, sogar einer der Namen Gottes heißt so, der Gott, der mich sieht, El Roi. Gott sieht. Hagar hat das erlebt. Er ist der Gott, der mich sieht. Handeln auch wir so wie dieser Mann aus der Volksmenge, der laut rief und den Herrn anflehte. Herr, ich flehe dich an, sieh doch hin auf meine Not. So dürfen wir kommen. So dürfen wir bitten. Im Namen Jesu, sieh doch hin. Und er ist ein Gott, der wahrhaftig sieht. Voll innigen Mitgefühls, schreibt Jakobus, und Erbarmen ist unser Gott. Aber er möchte, dass wir ihm allein vertrauen. Werfen wir alles andere weg, alle andere Sicherheiten, alles andere, wo wir Hilfe suchen, wirf es weg und vertraue allein auf den Herrn. Er wird uns nicht enttäuschen. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Oder ich möchte noch zum Schluss Sprüche 3 lesen. Sprüche 3, Vers 5 bis 7. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne oder anerkenne ihn auf allen deinen Wegen. Das heißt, suche allein bei ihm die Hilfe. So wird er deine Pfade eben oder so wird er dir den Weg weisen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Und noch Psalm 37, Vers 7. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein großes Erbarmen, dein inniges Mitgefühl. Wir danken dir, Herr, für deine Kraft, die alle Finsternis besiegt hat, die weit über allen Kräften, die der Feind entwickeln möchte, steht. Wir danken dir, Herr, für deinen Machtbeweis, gerade in den tiefsten, in den schwierigsten und dunkelsten Stunden auch deiner Kinder, Herr. Dein herrlicher Machtbeweis. Und wie wird auch dein Machtbereich sein, wenn wir aus diesem Leben zu dir kommen dürfen? Wie wirst du dich erweisen als der Gott, der mich sieht? Wir danken dir dafür, Herr, für dein Erbarmen. Sei du mit jedem und hilf du, dass wir an dir bleiben können mit aller Kraft. Segne, bewahre und behüte du an diesem Tag und bis wir bei dir sind, Herr. Wir danken dir. Amen.